Stell dir vor, du scrollst durch die News. Waldbrände in Südeuropa, Überschwemmungen in Asien, Berichte über Kinderarbeit in der Textilindustrie. Und direkt daneben Werbung für Geldanlagen, Aktien, ETFs, Sparpläne. Und dann kommt unweigerlich die Frage, will ich mein Geld wirklich in Unternehmen investieren, die genau diese Krisen mit verursachen? Geht das nicht auch anders? Nachhaltiger, bewusster? Wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, bist du nicht allein. Immer mehr Menschen wollen ihr Geld nicht nur gewinnbringend, sondern auch verantwortungsvoll anlegen. Aber wie funktioniert das eigentlich, nachhaltiges Investieren? Bringt es wirklich was oder ist es am Ende nur ein Gefühl mit grünem Anstrich? Willkommen bei Lifehacks. Ich bin Katrin und in dieser Folge geht es um Green Finance, also um die Frage, wie Geldanlage und gutes Gewissen zusammengehen können. Mein Gast heute ist Dr. Dirk Söhnholz, einer der führenden Experten für nachhaltige Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema und erklärt uns heute, worauf es wirklich ankommt. Wir sprechen darüber, wie du Greenwashing erkennst, ob nachhaltige ETFs halten, was sie versprechen und ob du tatsächlich auf Rendite verzichten musst, wenn du nachhaltig investieren willst. Am Ende dieser Folge wirst du nicht nur klarer sehen, sondern ganz konkrete Tipps haben, mit denen du direkt loslegen kannst.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Was bedeutet denn für Sie ganz persönlich nachhaltige Geldanlage? Was gehört da unbedingt dazu?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man nachhaltige Geldanlage sehr unterschiedlich definieren kann. Für mich ist das Wichtigste der Impact, sozusagen die Auswirkung oder die mögliche Auswirkung der Geldanlage. Und da achte ich halt sehr darauf, was die Unternehmen, das sind vor allem Aktien, in die ich investiere, was die Unternehmen produzieren, welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten.
Kann man denn mit seiner Anlage auch wirklich was verändern?
Auch das wird sehr strittig diskutiert. Die Antwort ist nicht so ganz einfach. Man kann auch als Kleinanleger vielleicht so ein klein bisschen beeinflussen und verändern, aber nicht nur über die reine Geldanlage, da muss man schon ein bisschen mehr tun. Als Großanleger ist das natürlich einfach, wenn man sehr viel Vermögen hat, da kann man mehr machen, aber auch ganz große Anleger haben nur begrenztes Einflusspotenzial. Nichtsdestotrotz ist mein Motto, so nachhaltig wie möglich anlegen, selbst wenn ich nicht so wahnsinnig viel verändern kann.
Viele AnlegerInnen haben da jetzt Angst vor Greenwashing, weil nachhaltig ist ja auch ein Wort, das sehr, sehr inflationär benutzt wird und auch nicht wirklich geschützt ist gesetzlich, anders als jetzt Bio zum Beispiel. Woran erkennt man denn, ob jetzt ein Finanzprodukt wirklich nachhaltig ist oder ob es einfach nur grün angemalt ist?
Leider gab es ziemlich viel Greenwashing in der Vergangenheit. Das ist zum Glück etwas besser geworden, also dass nachhaltige Geldanlagen oder Geldanlagen nachhaltiger dargestellt wurden, als sie eigentlich waren. Es ist nicht wirklich einfach zu erkennen, aber manchmal hilft es, den Kopf einzuschalten und nachzudenken, beziehungsweise hineinzugucken in die Portfolios. Das geht sogar auch für Kleinanleger und mit wenig Geld. Wenn man einen klassischen Investmentfonds hat, dann muss der zumindest einmal im Halbjahr seinen Halbjahresbericht veröffentlichen. Und im Halbjahresbericht, der öffentlich zugänglich ist, stehen alle Wertpapiere zu dem Zeitpunkt. Und die kann man sich angucken und da kann man auch als Laie relativ schnell einen Eindruck davon kriegen, was da drin ist und was nicht drin ist. Und man stolpert dann vielleicht über Namen, die einem nicht nachhaltig erscheinen. Und dann, spätestens dann, sollte man skeptisch werden.
Also wirklich die Halbjahresberichte anschauen, die findet man auf den Webseiten der jeweiligen Unternehmen? Oder wo finde ich die? Gerade wenn ich jetzt in ein ETF investiere, dann habe ich ja Bündel von Aktien. Soll ich dann quasi in jedes einzelne Unternehmen müsste ich dann reingucken?
Ja, das ist natürlich schwierig und aufwendig. Andererseits steht Information jedem privat kostenlos zur Verfügung. Wenn man in die üblichen Fonddatenbanken oder ETF-Datenbanken hineingeht, dann findet man irgendwo einen Reiter, der sagt Dokumente. Und bei diesen Dokumenten sind eben auch die Halbjahres- und die Jahresberichte drin. Und da kann man das sehen, welche Unternehmen da drin sind. Und aus der Beschreibung selbst ist es nicht immer so eindeutig. Aber zumindest die Top 5 oder die Top 10 Unternehmen werden auch an anderer Stelle genannt. Und da kann man dann sehen, welche Wertpapiere da drin sind. Es gibt inzwischen auch kostenlose Datenbanken, die man als Anleger nutzen kann oder Anlegerin nutzen kann, wo man das prüfen kann, den Impact prüfen kann von Fonds.
Ist denn nachhaltiges Investieren immer mit weniger Rendite verbunden? Das schwingt nämlich so mit, dass es oft da einfach die Gewinnspanne sehr, sehr viel kleiner ist.
Das kommt auch wieder darauf an. Ich bin leider ja, habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, deshalb tue ich Schwer mit Aussagen, ja oder nein, ganz einfachen Aussagen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man sich mal grüne Anlagen anguckt, die haben in letzter Zeit, seit 2022, nicht so besonders toll rentiert zum überwiegenden Teil, also stark am Wert verloren. Das lag auch daran, dass sie in 2021, in der Corona-Zeit 2020, 2021 sehr stark an Wert gewonnen hatten und dann entsprechend wieder sozusagen stark an Wert verloren haben danach. Also es kommt sehr stark auf die Periode an, um solche Aussagen zu tätigen. Wenn man sich das langfristig anguckt, sagt die überwiegende Zahl der Studien, es gibt keinen Renditenachteil. Es gibt sogar eher geringeres Risiko für nachhaltige Geldanlagen. Aber das hängt, wie gesagt, von der Periode ab. Es hängt auch davon, wie man Nachhaltigkeit definiert. Wenn man sich nur grüne Anlagen, nur die letzten paar Jahre anguckt, sah es eher nicht so toll aus. Wenn man längerfristiger guckt und auch soziale Anlagen zum Beispiel hinzunimmt, dann steht man eigentlich ziemlich gut da mit nachhaltigen Geldanlagen.
Wie würden Sie die Rolle von ETFs im Bereich Green Finance bewerten? Sind jetzt nachhaltige ETFs eine gute Lösung oder eher so ein bisschen Augenwischerei?
Naja, ich muss nachhaltige ETFs ziemlich gut finden. Ich habe mich nämlich 2015 selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma und der Fokus war Angebot von nachhaltigen ETF-Portfolios. Ich glaube, ich war sogar der erste weltweit, der so ein nachhaltiges ETF-Portfolio öffentlich angeboten habe in 2015, Anfang 2016. Aber ich habe selbst sehr schnell gesehen, dass selbst wenn ich die nachhaltigsten ETFs selektiere aus meiner Sicht und wenn man da durchschaut wiederum in diese Aktienlisten hineinguckt oder die Anleihenlisten hineinguckt, dann findet man ziemlich viel, was ich nicht für nachhaltig halte und andere wahrscheinlich auch nicht für nachhaltig halten. Das heißt, die Möglichkeit der nachhaltigen Geldanlage mit ETFs ist begrenzt, weil ETFs ja typischerweise auch stark gestreut sind. Es gibt Alternativen, zum Beispiel thematisches Investieren. Ich biete seit einigen Jahren auch so ein thematisches Multithemen-Portfolio an, wo man dann in Gesundheit investieren kann, Gesundheits-ETFs oder in grüne ETFs, die wirklich nur wenige grüne Aktien enthalten oder wenige grüne Anleihen enthalten. Und wenn man so ein paar thematische, fokussierte ETFs kombiniert, dann kann man schon sehr viel nachhaltiger sein als mit den klassischen ESG-ETFs. Aber es ist nicht so gut, wie noch konzentrierter, noch direkter in Aktien zu investieren, wenn man die reine Nachhaltigkeit betrachtet.
Das bringt mich nämlich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja Einzelaktien und Fonds und ETFs, also alles Mögliche im nachhaltigen Bereich. Für wen eignet sich denn da jetzt was?
Naja, die Diskussion ist, wie viel Streuung braucht man? Je mehr Streuung man braucht, desto eher kommt man zu Fonds und ETFs und weg von Einzelaktien. Ich halte das für sehr schwer, für den Kleinanleger ein Portfolio individuell aus Einzelaktien zusammenzustellen. Man braucht schon einige, um ordentlich zu diversifizieren. Wenn man in die Statistik reinguckt, hat ein typischer Privatanleger vielleicht nur 5-6 Aktien im Portfolio. Das ist definitiv zu wenig. Na, man muss schon streuen. Und wo liegt die Grenze? Das ist wissenschaftlich umstritten. Meine Ansicht ist, 30 reicht. Andere sagen 50. Man braucht nicht viel mehr als 100 Aktien. Aber 100 Aktien einzeln im Portfolio zu halten, ist für die meisten Anleger zu viel. Für die Altersvorsorge geht es vielleicht noch, wenn man die 30 Jahre hält. Aber man muss ja auch die monitoren, überwachen und austauschen, wenn sie nicht mehr so toll sind. Also da spricht schon viel dafür, Profis dazwischen zu schalten, die entsprechend die Aktienselektion und Überwachung übernehmen.
Welche Branchen oder Bereiche würden Sie jetzt persönlich auf gar keinen Fall im Depot haben, wenn man nachhaltig investieren will?
Naja, alles, was der Umwelt besonders schadet, also alles, was fossile Energie beinhaltet, das ist das eine. Und dann ist auch alles, was sozial schädlich ist. Da gibt es auch Fast Fashion zum Beispiel, was ganz selten diskutiert wird, was ich für schädlich halte, Luxusreisen, alles, was mit Luxus zu tun hat. Nicht Elektroautomobile, wenn es nicht gerade Wasserstoff ist, Wasserstoffautos sind. Also gibt es viele Dinge, Reiseveranstalter, die Luxusreisen anbieten, die auf keinen klassischen Ausschlusslisten stehen, die ich aber aus ökologischen Gründen für nicht besonders attraktiv oder sehr schlecht halte. Und deshalb versuche aus meinen Portfolios herauszuhalten. In klassischen ESG-Portfolios sind sie aber vertreten.
Wie würden Sie da jetzt Atomenergie einschätzen? Weil man sagt ja auf dem Papier, also natürlich Atom hat seine Probleme, ist aber eine sehr saubere Energiequelle. Wäre jetzt sowas in einem nachhaltigen ETF zu finden?
Aus meiner Sicht auf keinen Fall. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist es das politische Risiko. Also man hat ja gesehen, was mit Atomkraftwerken in der Ukraine passieren kann. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auch das Umweltrisiko natürlich. Fukushima oder Tschernobyl sind natürlich, oder Three Mile Island sind da Unfälle, die passiert sind, die einfach mit einberechnet werden müssen. Und vor allem das Thema Entsorgung ist ja auch gerade in Deutschland völlig ungelöst. Es gibt kein Endlager. Und ja, die Verstrahlung dauert noch hunderte, tausende von Jahren, selbst wenn ja der Abfall in ein Endlager kommt. Deshalb aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, auch wenn die reine Produktion erstmal umweltfreundlich erscheint.
Wenn jemand jetzt gerade erst anfängt, sich für nachhaltige Geldanlagen zu interessieren, was wären da jetzt Ihre drei wichtigsten Tipps für EinsteigerInnen?
Also man sollte sich gute Berater heraussuchen, Finanzprofis, die sich mit nachhaltiger Geldanlage intensiv beschäftigt haben, und dann ja entsprechend mit denen ins Gespräch kommen. Natürlich ist es so, dass Finanzberater ein Mindestvolumen, Anlagevolumen oft voraussetzen, sodass das nicht so einfach ist. Es gibt auch die ein oder andere, Portfolio, das von der Versicherung oder der Bank angeboten wird, was ganz okay sein kann, aber es ist relativ schwer, da durchzuschauen. Man sollte also immer den Kopf einschalten, sage ich nochmal, kritisch reingucken, was ist da wirklich drin, das geht, das habe ich am Anfang erzählt. Man kann also in die Wertpapierlisten hineingucken, um dann selbst auch zu prüfen. Also man sollte zwar einen guten Berater haben, wenn man sich das leisten kann, oder ein diversifiziertes Produkt kaufen, eines renommierten Anbieters, aber immer nochmal selbst drüber gucken.
Gibt es in Ihren Augen regulatorische Entwicklungen, wie jetzt beispielsweise die EU-Taxonomie, die nachhaltige Investments transparenter machen? Oder bleibt das Thema einfach sehr kompliziert für PrivatanlegerInnen?
Das Thema ist kompliziert, auch für Profis. Das ist leider so, weil die Regulierung inzwischen sehr komplex ist. Und natürlich muss man verstehen, dass die Regulierung immer nur Mindestanforderungen setzt. Also man kann einen Fonds selektieren, der eine besonders hohe EU-Taxonomiequote hat. Das heißt aber dann, dass es ein Fonds ist, der in Anführungsstrichen sehr grün ist wahrscheinlich. Man kann also damit keine sozialen Fonds finden, die gut im sozialen Bereich sind, weil die soziale Definition noch nicht in der Regulierung verankert ist. Das fehlt einfach noch. Andererseits hilft die Offenlegungsverordnung so ein bisschen. Da gibt es Fonds, die können kategorisiert werden, Investmentfonds, auch ETFs nach Artikel 6, 8 oder 9. Wenn man nachhaltig interessiert ist, sollte man auf Artikel 9 gehen. Aber selbst der durchschnittliche Artikel 9-Fonds ist nicht besonders nachhaltig aus meiner Sicht, weil dort eben nur Mindestanforderungen gesetzt werden. Und die kann man als sehr guter Berater oder Geldanlageprofi doch sogar relativ einfach noch nachhaltiger gestalten.
Wie sehen Sie die Zukunft von Green Finance? Ist es ein Trend oder eine Notwendigkeit?
Also ich sehe es als Megatrend an. Ich kenne nicht so wahnsinnig viele Megatrends. Ich halte auch nichts von Prognosen, aber aus meiner Sicht ist eindeutig, wir haben Klimaprobleme und die sind menschenverursacht und die nehmen zu. Es wäre schlecht in der Geldanlage, wenn ich dann ein bisschen was tun kann, selbst wenn es nur ein bisschen ist, wenn ich das ignorieren würde. Also es sind Risiken, die ich einfach beachten muss, und ich investiere ungern in Firmen, in Aktien von Unternehmen, die zu viele Klimarisiken haben oder nichts dagegen tun. Am liebsten investiere ich nämlich in die, die am grünsten sind, weil die wenigsten Risiken in dem Bereich haben und dann auch aktiv vielleicht dazu beitragen. Aber es ist nicht nur grün, es ist auch sozial. Ich glaube, die Komponente darf man auch nicht vergessen. Die soziale Komponente halte ich persönlich für ebenso wichtig wie die grüne Komponente. Deshalb auch diese Investments im Sozialbereich finde ich wichtig.
Ist ja auch eine der drei Säulen in der Nachhaltigkeit, zur Ökonomie, Ökologie und Soziales.
Genau, manche Leute wissen ja gar nicht, was ESG bedeutet, aber das steht genau für diese drei Begriffe: Environmental, Social und Governance. Und ich prüfe Investment zum Beispiel separat nach diesen drei Kriterien. Das heißt, ich möchte nicht, dass irgendwie ein grünes Investment nicht sozial ist, sondern es muss in beiden oder in allen drei Säulen sozusagen gut sein. Während man viele Produkte findet, die sagen, naja, wenn das aggregiert, der ESG-Rating, wenn das gut ist, dann investiere ich da. Und dann kann das durchaus sozial schlecht sein oder von der Unternehmensführung schlecht sein, wenn es nur grün ist. Und das ist etwas, was man aus Anlegersicht meiner Ansicht nach nicht haben sollte. Also Megatrend hin oder her, es ist vernünftig, nachhaltig zu investieren. Die Nachhaltigkeitsrisiken machen inzwischen einen Großteil von Unternehmensrisiken aus oder sind wichtig für sehr viele Unternehmen. Auch Reputationsrisiken beeinflussen auch den Aktienkurs. Die sollte man möglichst niedrig halten.
So, Kryptos setzt man ja wahrscheinlich auch Impulse. Sie haben ja vorhin gesagt, klar, als kleine Anlegerin oder Anleger kann ich nicht so viel bewirken, aber viele kleine Anleger können dann wahrscheinlich doch mal gewisse Richtungen setzen und zumindest Firmen zeigen, worauf sie Wert legen. Weil sonst schiebt man die Verantwortung ja auch immer schön von sich weg, wenn man sagt, naja, also auf mich kommt es ja jetzt auch nicht an.
Absolut, das ist ein ganz wichtiges Argument. Das ist so ähnlich wie mit dem Wählen. Also kann man ja auch sagen, die einzelne Stimme zählt beim Wählen vielleicht nicht, aber zusammen sind wir stark. Und wenn die Anlegerinnen und Anleger zusammenhalten, ich bin ja auch nur ein kleiner Investor, selbst als Fondsmanager, mein Fonds ist halt noch relativ klein, sage ich, ich möchte mein Geld persönlich und privat auch so nachhaltig wie möglich anlegen, um das Richtige zu machen. Und ich versuche, und deshalb mache ich auch meinen Blog und andere Aktivitäten und Vorträge und baue das in meine Vorlesung ein, möchte das möglichst vielen Menschen auch erzählen und weitergeben, wie das geht, dass das geht. Ich versuche auch Unternehmen direkt anzusprechen, ein sogenanntes Engagement zu machen und zu sagen, Unternehmen ändert doch was in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Es ist gar nicht so wichtig, dass die dann wirklich messbar etwas tun. Ich glaube, es zählt, dass man sich darum bemüht und dass man versucht, darüber zu reden, Signale zu setzen. Und viel, klein viel gibt auch Mist.
Was war denn Ihr größter Aha-Moment beim Thema nachhaltige Geldanlage?
Ich glaube, das war der Umstieg von der traditionellen Geldanlage. Ich komme ja aus einem Bereich der traditionellen Geldanlage. Ich habe 99 angefangen damit, das praktisch umzusetzen. Da habe ich mich um Private Equity Fonds gekümmert und Hedgefonds habe auch ein Buch drüber geschrieben über Geldanlage in 2010 nach der Finanzkrise. Bis dahin kam mir Nachhaltigkeit relativ wenig vor. Habe mich dann aber 2012, nachdem ich dann zu einem traditionellen Anbieter bewusst gegangen bin, weil ich gesagt habe, illiquide Anlagen sind ein bisschen schwierig, sind halt illiquide und riskant. Guck mal, was man im liquiden Bereich machen kann, mit Aktien und Anleihen und dann über ETFs zu gehen. Habe gesehen, dass das genauso gut geht wie mit illiquiden Anlagen. Das war der eine Aha-Moment. Und der zweite Aha-Moment war, dass man sagt, okay, ich kann das auch mit ETFs umsetzen, Nachhaltigkeit, aber vor allem, ich kann es noch nachhaltiger machen, wenn ich mich von ETFs löse oder nur Spezialthemen-ETFs nehme, aber noch nachhaltiger, wenn ich Einzelaktien direkt selektiere und brauche gar nicht so wahnsinnig viele Aktien, um damit eine gute Rendite und ein gutes Risiko zu erreichen.
Wow, das waren viele wichtige Punkte. Lass mich dir zum Schluss nochmal die wichtigsten Lifehacks aus unserem Gespräch mit auf den Weg geben. Erstens, lass dich nicht von grünen Logos blenden. Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und willst Bio kaufen. Da schaust du ja auch auf Siegel, oder? Genauso funktioniert es bei nachhaltigen Fonds. Schau in die Halbjahresberichte. Klingt trocken, ich weiß, aber dort siehst du schwarz auf weiß, welche Unternehmen wirklich drinstecken. Und wenn da plötzlich Öl-, Rüstungs- oder Tabakkonzerne auftauchen, weißt du, das ist Greenwashing. Zweitens, du musst nicht auf Rendite verzichten. Das ist wahrscheinlich der größte Mythos beim nachhaltigen Investieren. Langfristig schneiden viele nachhaltige Anlagen genauso gut ab wie klassische. Manchmal sogar besser, weil sie resilienter aufgestellt sind. Denn Unternehmen, die heute schon klimafreundlich wirtschaften, sind oft besser für die Zukunft gerüstet. Drittens. ESG ist nicht gleich ESG. Environmental, Social, Governance. Also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Alle drei Säulen zählen. Nur beim Klimapunkten reicht nicht, wenn gleichzeitig die Mitarbeiter ausgebeutet werden. Achte darauf, dass ein Fonds in allen drei Bereichen gut aufgestellt ist. Sonst ist es nur die halbe Miete. Und hier noch eine Zahl, die zeigt, wie stark das Thema wächst. Laut den aktuellen NFG-Marktberichten 2024 ist das Volumen nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland auf über 540 Milliarden Euro gestiegen. Ein Plus von 20% zum Vorjahr. Aber viele Menschen interessieren sich zwar dafür, wissen aber einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Deshalb mein persönlicher Tipp, fang gleich an. Du musst nicht gleich dein ganzes Depot umkrempeln. Such dir einen guten und nachhaltigen ETF als Basis und schau dir an, was wirklich drinsteckt. Mit der Zeit bekommst du ein Gefühl dafür, worauf du achten willst und was zu deinen Werten passt. Übrigens, nachhaltiges Investieren macht auch bei der Altersvorsorge total Sinn. Denn mal ehrlich, wenn wir heute schon an später denken, dann können wir doch gleich schauen, dass unser Geld nicht nur für uns arbeitet, sondern auch direkt was Gutes bewirkt. Stell dir vor, über 30 oder 40 Jahre kann dein Geld nicht nur Vermögen für dich aufbauen, sondern gleichzeitig in Unternehmen fließen, die zu deinen Werten passen. Bei ERGO hast du mit der Zukunftsrente Chance genau diese Möglichkeit. Eine vorgebundene Rentenversicherung, bei der du aus über 60 verschiedenen Fonds wählen kannst. Und das Beste, viele davon sind nachhaltig, nach den ESG-Kriterien, also genau die Art von Investments, über die wir heute gesprochen haben. Du kannst zum Beispiel Fonds wählen, die sich auf erneuerbare Energien spezialisieren. Oder solche, die besonders viel Wert auf soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung legen. Manche Fonds investieren zu über 80% in nachhaltige Projekte. Von Klimaschutz über Wassertechnologie bis hin zu Gleichberechtigung und fairen Arbeitsbedingungen. Das Schöne ist, du musst dich nicht zwischen Rendite und Verantwortung entscheiden. Wie Dr. Sönholz schon gesagt hat, du kannst beides haben. Und je früher du anfängst, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt. Nicht nur für dein Konto, sondern auch für die Welt. Wer zum Beispiel mit 20 startet und monatlich 100 Euro anzahlt, kann bis zur Rente über 460.000 Euro ansparen. Und das, während dein Geld gleichzeitig nachhaltige Projekte unterstützt. Mehr Infos zu den nachhaltigen Fondsoptionen und zur Zukunftsrente-Chance findest du in den Shownotes, inklusive Link direkt zu ERGO. Bis zum nächsten Mal bei Lifehacks. Ich bin Katrin, schön, dass du dabei warst und wir hören uns.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper –